Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Ja, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Oder ich sage es mal im heutigen Deutsch, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Oder noch verständlicher, heute hat diese Hausgemeinschaft oder diese Familie Rettung erfahren. Ist das nicht eine gute Aussage? Das ist eine tolle Aussage. Und wer wünschte nicht, dass jemand ihm diese Aussage zuspricht? Heute ist deinem Haus Heil widerfahren. Deine Familie, deinem Haushalt, all das ist damit gemeint, auch wenn du vielleicht alleinstehend bist und gar nicht Familie hast, aber es macht nichts. Das ist eine tolle Aussage und das sind so erlösende Worte. Heute ist dir Rettung widerfahren. Wie sehr sehen wir uns danach? Und das ist Rettung, dieses Wort Rettung. Es ist mehr, ich mag deshalb das alte Wort Heil so gerne, was hier benutzt wird. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Da geht es nicht bloß um körperliche Heilung. Ja, es ist nicht so, mein Sohn hat sich den Finger geschnitten und jetzt hat er ein Pflaster gekriegt. Sondern hier wird dein ganzes Leben wieder heil. Dein ganzes Leben soll wieder heile werden. Das ist die Aussage, die da drin steckt. Rettung viel weiter reichend, als wenn es bloß um eine konkrete Alltagssituation geht. Eine grundsätzliche Rettung aus allem. Egal wie groß dieses Minus ist, was du auf deinem inneren Konto hast, es steht plötzlich diese Aussage, alles wird wieder gut. Schließlich und endlich wird alles wieder gut sein. Das heißt, dir ist Heil widerfahren. In Ewigkeit wird alles wieder gut sein. Egal was war, egal wie groß dieses Minus ist. Ich finde das faszinierend. Es hat mich so bewegt. Und wie gut es tut, wenn man sowas hören darf. Rettung, Erlösung. Wir haben es gerade schon gesungen. Ich habe gerade gedacht, wow, die ganzen Aussagen waren alle schon drin. Gott hat da wieder was gemacht, dass er das in den Liedern so passen lässt. Ich bin begeistert davon. Und wie gut das tut, das selber zu hören, heute ist dir Heil widerfahren. Wie fällt da so eine Anspannung von einem ab? Jemand sagt Gutes endlich über mir. Ich kann wieder durchatmen. Was würdest du sagen, wenn jemand diesen Satz hier und heute zu dir sagen würde? Zu dir, zu deinem Haushalt. Wenn er das über dir und deiner Familie aussprechen würde. Wir wollen uns heute eine Bibelstelle anschauen, wo jemand genau das erlebt hat. Es geht um den Zolleinnehmer Zachäus. Und die Bibelstelle sagt, das war ein sehr kleiner Mann. Deshalb habe ich für mich so den Arbeitstitel vom Giftzwerg zum Fruchtzwerg. Und wir lesen aus dem Lukas-Evangelium einige Verse miteinander. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Zachäus kletterte, so schnell er konnte, hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vielfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Ich möchte zu Beginn beten. Ich danke dir, Vater, dass du uns dein Wort gibst, dass du durch die Bibel uns zu uns sprechen willst, Herr. Und ich danke dir, dass du auch heute eine Botschaft für uns hast und ich bitte dich dazu um deine Gnade, zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, wie ist die Situation in dieser Bibelstelle? Diese Provinz Judäa stand unter römischer Verwaltung und die Steuereinnehmer oder Steuereintreiber kauften gewissermaßen von den Römern das Recht, lokale Steuern und Abgaben eintreiben zu dürfen. Dafür zahlten sie den Römern einen Fixbetrag, einfach eine feste Summe jedes Jahr. Ja, und dann nahmen sie natürlich bei den Leuten Geld ein und alles, was sie über diese feste Summe hinaus einnahmen, konnten sie behalten. Das war dann für sie. Da haben die Römer gar nicht mal nachgefragt. Die hatten ja ihren Fixbetrag bekommen. Und Zachäus ist also so einer dieser Steuereintreiber und er hatte es bis ganz nach oben geschafft. Er war reich. Der war ein gemachter Mann. Wir würden sagen, der war Millionär. Wahrscheinlich. Hatte eine fette Villa. Und alles, was man sich nur wünschen kann. Ganz sicher war Zachäus ein fitter, hochintelligenter Geschäftsmann. Aber er war eben auch ein Geldhai. Er zockte die Leute ab. Er war unmoralisch oder skrupellos, können wir unterstellen, in der Art und Weise. Und vom jüdischen Volk wurde er dafür abgelehnt. Das jüdische Volk konnte das nicht verbinden, dass er sie sozusagen auspresste. Geheim halten konnte er sein Treiben ja nicht. Jeder kannte ihn, jeder hasste ihn. Stadtbekannter Bösewicht. Ihn und die anderen Steuereintreiber hassten sie, die man in der Bibel, so wird es oft erzählt, immer nur in einem Atemzug mit Sündern nannte. Was ist das wohl für ein Gefühl, zu wissen, meine Umgebung lehnt meinen Lebensstil komplett ab. Ich bin bei den Leuten total unten durch. Was ist das für ein Gefühl, ein Ausgestoßener zu sein, der von den Leuten gemieden wird? All das galt für Zachäus. Höchstens seinesgleichen, die anderen Zolleinnehmer, mit denen konnte er logischerweise auskommen, denen ging es aber nicht anders als ihm. Was ist es wert, diesen Preis zu zahlen? Möchte ich uns fragen. Vielleicht hatte Zachäus sich in dieser Situation eingerichtet. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Könnte sein. Das war seine Grundlage. Immerhin hatte ihn sein Lebensstil reich gemacht. Ja? Der Mann hatte ein iPhone 6S Plus. Der hatte einen 2,5 Meter diagonale Curved-TV. Der hatte die neueste Xbox. Der hatte 5 Nobelkarossen in seiner Garage, einen für jede Lebenslage. Was will man mehr? Was will man mehr? Tolles Handy. Das iPhone wahrscheinlich noch in der diamantenbesetzten Luxusversion, kein Problem. Ja, was will man mehr? Was bringt einen reichen, wohlhabenden Mann wie Zachäus dazu, zu einem mittellosen Wanderprediger zu laufen und den sehen zu wollen? Was haben die miteinander zu tun? Vielleicht sagte ihm eine innere Stimme, Junge, du fährst da gerade echt einen schrägen Kurs. Vielleicht sagte diese Stimme ihm das auch schon länger. Und dabei gibt es doch etwas noch viel Besseres. Ich glaube, Zachäus war neugierig. Vermutlich hatte er schon gehört, auch das berichtet die Bibel, dass viele andere von seinen Zöllnerkollegen häufig mit Jesus Kontakt hatten und sie haben erlebt, dass er sie nicht abgewiesen hat. Von allen waren sie verschrien und abgelehnt, aber von Jesus nicht. Jedenfalls war ihm die Sache so wichtig, dass er sich buchstäblich zum Affen machte und auf einen Baum kletterte, um Jesus zu sehen. So ein Baum, der Maulbeerfeigenbaum, hat relativ viele Blätter. Und ich möchte vermuten, da erstmal ist er hoch genug, dass man da gut runtergucken kann. Und gleichzeitig ist er aber auch dicht genug belaubt, dass man sich vielleicht darin verstecken kann. Wäre doch nicht schlecht. Wenn man sich aus sicherer Entfernung die Situation angucken kann. Sicherlich hat man so einigen Dreck am Stecken. Aber wenn man dabei nicht entdeckt wird, ja, dann schlägt einem auch nicht die Ablehnung der Leute entgegen. Also ich glaube, dieser Maulbeerfeigenbaum, der war ganz gut geeignet, dachte sich Zachäus vielleicht. Nicht entdeckt zu werden. Doch dann erlebt er etwas, das ändert alles. Jesus kommt sieht ihn und sagt: Zeus, steig eilends herab. Ich muss heute in deinem Haus bleiben. Zachäus erlebt was, was er noch nie erlebt hat, glaube ich. Jesus redet mit ihm. Er gibt sich überhaupt mit ihm ab. Er will mit ihm persönlich Gemeinschaft haben. Ey, komm da runter von dem Baum. Du bist viel zu weit weg. Und drittens, er will zu ihm nach Hause gehen. Das heißt so viel wie, ich will dein Freund sein. Eine höhere Ehre konnte man jemand gar nicht erweisen, als ihn zu Hause zu besuchen und zu sagen, ich möchte bei dir zu Gast sein. Ich möchte dich zu dich besuchen, ja, zu dir kommen. Höhere Ehre gab es gar nicht. Was das wohl in Zachäus ausgelöst haben muss. Seit Jahren war er abgelehnt worden, insbesondere von den ganz Frommen, den Pharisäern. Oh, danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da hinten. Das ist so erniedrigend. Klar, der hatte einiges auf dem Kerbholz. Aber es ist noch eine andere, ganz andere Nummer, wenn Leute dann so über dich reden. Und man hatte ihn aus der Synagoge ausgeschlossen, er galt als unrein. Das heißt, er durfte sozusagen am Sabbat nicht in die Synagoge kommen, wenn die Versammlungen waren. Ein Ausgestoßener. Und es galt eben auch für die Juden selbst als unrein, sich mit so einem Sünder abzugeben. Und aus der Sicht von Zachäus war klar gewesen, ich bin bei den Leuten unten durch, ein für alle Mal. Keine Chance. Ich sitze hier fest, wie in einem Gefängnis. Wenn ich wollte, ich könnte nichts dran ändern. Ich bin gefangen in diesem Schlamassel, den ich mir selbst eingebrockt habe, sagt Zachäus. Doch dann kam Jesus und er kannte Zachäus. Er nannte ihn beim Namen. Du bist für mich nicht abgestempelt, sagt er. Ich mag dich. Und wir lesen dann, wie Zachäus plötzlich frei wurde, all das loszulassen, was er sich vorher als so vermeintliche Sicherheit aufgebaut hatte. Ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Dieses vierfach erstatten ist ein Bild aus dem Alten Testament und indem er das sagt, beweist er sozusagen, ich kenne das Gesetz. Ich weiß, was die Heilige Schrift sagt, was richtig ist und was falsch ist. Ich weiß, dass das, was ich getan habe, falsch war und dass das, wie ich mich verhalten habe, dass ich mich vorsätzlich jahrelang gesetzeswidrig verhalten habe. Das sagt er alles damit. Er hatte diese unangenehme Wahrheit nicht nur erkannt, sondern er sprach sie offen aus. Und das ist Buße. Ich habe was falsch gemacht. Er stellte sich der Wahrheit, bekannte sie vor Jesus und vollzog eine 180-Grad-Wendung in seinem Leben. Er bekehrte sich zu Jesus. Jahrelang hatte er sein dickes Fell gepflegt. Alle Ablehnung, alle Verurteilung konnten nicht dafür sorgen, dass er sein Leben hinterfragte oder sogar änderte. Jahrelang hat alles nichts gebracht. Doch als er die Liebe Jesu kennenlernte, da ging es plötzlich ganz schnell. Als er merkte, dass Jesus an ihm persönlich interessiert war, da drängte es ihn plötzlich zu sagen, ich will reinen Tisch machen. Ich will alles, was da an Dreck am Stecken ist, auf den Tisch bringen und das bereinigen. Das ist der Hit. Der hat etwas erlebt, mit dem er nicht gerechnet hätte. Der hat sich darauf eingestellt, die Leute lehnen mich ab, dann mache ich halt so weiter wie zuvor, was soll's. Aus der Nummer komme ich ohnehin nicht wieder raus. Aber in dem Moment, wo Jesus ihm seine Liebe hat spüren lassen, in dem Moment konnte er alles loslassen. Und Jesus sagt ihm diesen Satz, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Das bedeutet, dieser Mann, der gehört zu Gottes Volk. Das sehen wir. Und er hat den Ruf von diesem Zachäus wiederhergestellt. Er hat ihm seine Ehre zurückgegeben. Das ist so bewegend. Und er sagt noch einen weiteren sehr bemerkenswerten Satz. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist nämlich Jesu Auftrag. Er sucht die Menschen, um sie zu retten. An einer anderen Bibelstelle in Johannes 12 sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Das ist Jesu Auftrag. Jesus hat kein Problem damit, dass Menschen manchen Dreck am Stecken haben oder manche argen Dinge auf dem Kerbholz haben. Da hat Jesus gar kein Problem damit. Er wusste das ja schon längst. Gerade deshalb ist er ja gekommen. Er bejaht Menschen, jeden Menschen, als geliebtes Geschöpf Gottes. Und Jesus will eine Beziehung zu dir. Wenn das für dich neu ist, kannst du dich heute entscheiden, diese Jesu Liebe anzunehmen. Ja, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will, dass du mit deinem Heiligen Geist bei mir Licht machst, Klarheit schaffst. Und dann wird genau dieser Heilige Geist in unserem Herzen sagen, dir ist heute Heil widerfahren. Das geht mit einem Satz. Dir ist heute Heil widerfahren. Diese unglaubliche Zusage, alles schien verloren und jetzt kommt einer und sofort ist alles anders. Und ich kann es annehmen und kann sagen, ja. Und du hast die Gelegenheit auch heute, dich dazu zu entscheiden. Ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich habe an der Stelle aber noch eine ernste Nachfrage. Warum haben dann so viele Menschen ein ganz anderes Bild davon? Menschen, die heute nicht hier sitzen. Und auch dazu geht, sagt der Text was, in unserem Vers 7. Ich lese ihn einfach so. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht, in Klammern, dass Jesus zu Zachäus gehen wollte. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Bei einem berüchtigten Sünder. Die Wirklichkeit war leider so, die frommen Leute, die Jesus begeistert nachfolgten, wollten gar nicht, dass er Jesus kennenlernt, dass Zachäus ihn kennenlernt. Das finde ich echt bitter. Die frommen Leute wollten gar nicht, dass er den kennenlernt. Und als ich da in der Vorbereitung war, musste ich mich erinnern an meine Taufe. Das ist etwa 19 Jahre her. Und ich habe damals einen Bekannten, einen Freund, so einen Gesangsbruder so aus meinem Chor eingeladen. Komm doch hin. Und dieser, der kam auch und der ist homosexuell. Und er hat die Taufe miterlebt. Und ich habe nachher gefragt, wie fandest du es denn? Und ja, ich fand das ganz toll. Und eigentlich fände ich das ja auch super irgendwie für mich so. Aber ihr wollt mich ja nicht. Das ist das Bild, was er von Kirche hatte. Ihr wollt mich ja nicht. Ich habe damals nicht richtig gewusst, was ich darauf antworten sollte. War auch selber ganz neu im Glauben. Was soll man so jemand sagen? Ihr wollt mich nicht. Aber heute sage ich, doch Jesus will dich. Jesus meint dich. Egal welchen, was auch immer, welchen Lebensstil du pflegst, du bist trotzdem ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und Jesus sucht dich und will dich genauso retten wie jeden anderen Menschen. Ihr wollt mich nicht. Und ich frage uns, was für Erfahrungen machen Menschen mit uns heute? Mit uns, die wir Jesus nachfolgen, helfen wir ihnen, Jesus kennenzulernen? Oder halten wir sie eher davon ab? Stellen wir Bedingungen, bevor sie denn kommen dürfen? Jesus tut das nicht. Im Römerbrief gibt es Kapitel 5 diesen Vers. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Da sieht man eine ganz klare Reihenfolge. Als erstes hat Gott uns seine Liebe erwiesen. Und danach können wir als Reaktion unser Leben ganz neu auf ihn ausrichten. Alles andere kommt danach. Aber als erstes hat er uns seine Liebe erwiesen. Ohne Vorbedingungen. Gott ist initiativ geworden. Er ist auf uns zugegangen, indem er Jesus geschickt hat. Jesus liebt alle Menschen. Er ist barmherzig mit ihnen. Bei Zachäus führt das dazu, dass er sich plötzlich wieder ganz neu, dass er plötzlich wieder ganz neu versteht, wie gütig und liebevoll und wohlwollend Gott ist. Und anscheinend ist es ihm ein leichtes, sich jetzt von vollem Herzen neu zu entscheiden, Gottes Wege gehen zu wollen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch zu retten, nicht um euch zu richten. Ich verurteile euch nicht. Es gibt ein Urteil, aber Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Das ist der Anfang, das ist das Erste. Und nichts darf davor kommen. Jesus weiß um unsere dunklen Seiten. Er kennt deine Schuld. Er lässt sie auch nicht einfach so stehen. Er nennt nicht das Gut, was Gott böse nennt. Wo wir Menschen Jesus begegnen, da werden unsere dunklen Seiten, unsere Schuld, unsere Sünde wird vor Gott sichtbar. Aber wir können damit auch zu ihm kommen. Und Jesus benennt diese Dinge, aber er geht eben barmherzig damit um. Denn er möchte, dass die Menschen zu ihm umkehren. Das ist das Erste. Und ich glaube, das ist was für uns auch heute, vielleicht gehst du jahrelang schon mit in die Gemeinde, glaubst an Gott. Und trotzdem etwas, was neu in unseren Kopf rein muss. Es ist gut, wenn Sünde oder Schuld transparent wird. Es ist gut, wenn wir uns selbst und anderen eingestehen, hier habe ich Mist gebaut. Vielleicht sogar sehenden Auges. Aber wir dürfen erleben, dass Jesus uns in dem Augenblick Gnade schenkt, wo wir mit der Wahrheit herausrücken. Wo wir nicht mehr Heuchler sind, wo wir nicht mehr verlogen sind, wo wir authentisch sind. Tun wir das tatsächlich? Machen wir reinen Tisch, so wie Zachäus das gemacht hat? Wie werden die Leute reagieren? Was, wenn alle wüssten, wie es in mir aussieht? Behandeln sie mich dann so wie Zachäus? Ich glaube, das sind berechtigte Ängste. Was ist, wenn alle wissen, was in Wirklichkeit mit mir los ist? Habe ich dann auch verloren? Niemand möchte einen Gesichtsverlust erleiden. Niemand. Da bleibe ich doch lieber in sicherer Entfernung auf meinem Baum sitzen und komme lieber nicht aus der Deckung. Und ich sage dir, das ist schlecht. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann kommen wir ohne Wahrheit irgendwann nicht mehr weiter. Und jeder, der irgendwie schon eine Weile im Glauben unterwegs ist, wird solche Situationen kennen. Dass er sich selbst vielleicht was vorgemacht hat, dass er anderen was vorgemacht hat und merkt, da stockt was. Und erst wenn das aufgeräumt wird, dann kann wieder was fließen. Dann kann der Segen wieder fließen. Dann dürfen wir erfahren, dass Jesus uns wieder neu segnet, dass er ja, dich und deine Familie wieder neu segnen will. Wenn bestimmte verstockte Dinge ins Fließen kommen, dann kann Jesus wieder durchlüften sozusagen. Aber das geht nur in einer Atmosphäre der Wertschätzung. Ich möchte dich deshalb ermutigen, dass du den Menschen suchst, wo du transparent sein kannst. Ich glaube, es geht nicht darum, dass jetzt jeder hier den kompletten Seelenstriptease vor der ganzen Welt macht. Aber es geht darum, dass man Wahrheit in sein Leben lässt, dass man Leute hat, das können ganz wenige sein, die wissen, was in einem los ist. Und die bezeugen, ich habe es auch vor Gott gesagt. Damit es kein unter der Oberfläche brodelndes, giftiges Gemisch sein kann. Als Gemeindeleitung haben wir angefangen, in den Wochen, wo wir uns nicht so als dienstliche Leitungssitzung treffen, uns als Kleingruppe zu treffen. Wir treffen uns jede Woche und immer dann, wenn nicht so ein Dienstding ist, dann sind wir eine Kleingruppe. Dann sind wir vier Leute, die einfach sagen, ey, jetzt wollen wir mal uns als Menschen begegnen und uns sagen, was in unseren Herzen los ist. Es hat gerade angefangen und ich bin total gespannt, wie das weitergeht. Und es ist genial, wenn man weiß, ich habe hier Leute, die verurteilen mich nicht, auch wenn sie wissen, was in mir los ist. und es führt einen echt weiter. Und ich möchte euch ermutigen, Leute zu finden. Vielleicht ist es eine Person, vielleicht sind es eben so 2, 3 Personen. Mehr müssen es ja gar nicht sein. Aber auch hier geht die Reihenfolge. Als erstes zählt die Nähe zu Jesus. Ja? Wir müssen ja im Grunde alle jeden Tag neu verstehen, dass es darauf ankommt. Zunächst ist es wichtig zu wissen, hey, Jesus will Beziehung zu mir haben. Jesus liebt mich. Jesus meint mich. Ich habe bei uns zu Hause was beobachtet. Wir haben auf der Terrasse zum Nachbarn hin so eine kleine Buchenhecke. Und immer wenn so ähnlich wie jetzt so langsam der Herbst kommt, dann welken logischerweise die Blätter. Aber während überall die Blätter runterfallen und irgendwann weg sind und alles nur noch kahl, hängen an dieser Buchenhecke diese verdorrten Blätter. Weiter, den ganzen Winter durch. Und erst wenn im nächsten Frühling die neuen Blätter kommen, dann fallen die runter. Total komisch. Also richtig so eine Horde von braunen, dorren, verdorrten Blättern, die da weiterhin hängen. Und für mich ist das so ein wichtiges Bild, was uns heute vielleicht helfen kann. Zuerst muss das neue Leben in uns reinkommen. Und dann fallen die alten Altlasten viel leichter von uns ab. Zuerst das neue Leben reinlassen, dann die Altlasten. Fang nicht andersrum an. Verdamme dich nicht, weil du das Gefühl hast, irgendwelche Dinge sind in meinem Leben nicht in Ordnung. Das mag sein, dass sie nicht in Ordnung sind. Aber das Erste ist, das neue Leben reinzulassen, was Jesus uns gibt. Und dann wird es so wie bei Zachäus viel leichter sein, dass die Altlasten von uns abfallen, weil wir was anderes haben. Stellt euch eine Situation vor, Menschen erleben, dass sie kommen, dass sie bedingungslos bejaht werden. Vielleicht ist da jemand, der Knasturlaub hat gerade. Vielleicht ist da jemand aus dem Prostitutionsmilieu. Vielleicht ist auch jemand, der gar nicht kommen kann, weil er aktuell noch im Knast ist. Ich bin so froh über unser Team von Leuten, die regelmäßig sonntags in den Knast gehen hier und mit verurteilten Mördern sprechen. Und diese Leute lernen Jesus kennen. Denn Jesus ergreift die Initiative, er geht zu den Leuten. Stellt euch eine Atmosphäre vor, wo Menschen erleben, wow, ich kann durchatmen. Ich kann kommen, ich kann mit dem, was mich beschäftigt, transparent sein und ich werde nicht verurteilt. Was für ein Segen, was für eine Gnade kann von uns auch als Gemeinde ausgehen, wenn wir Menschen in dieser Weise willkommen heißen. Vielleicht auch Menschen, die uns einfach fremd sind. Nächste Woche geht hier eine Predigtserie los zum Thema Flüchtlinge. Bin ich schon gespannt drauf. Menschen, die uns fremd sind. Menschen, die auch sagen, ey, ich will nicht einfach abgelehnt werden hier. Ich möchte doch auch bejaht werden. Und wenn Menschen das einfach erleben können. Was für eine Gnade kann das sein? Eine Situation, die Wirklichkeit werden kann, wenn wir darauf achten, die Liebe Jesu ist das Erste, nichts anderes. Und ich möchte euch darum heute herausfordern an der Stelle. Es gibt so verschiedene Aspekte, die wir heute beleuchtet haben. Vielleicht müssen wir uns dahingehend herausfordern lassen, dass wir sagen, Jesus verurteilt die Leute nicht, also sollten wir es auch nicht tun. Vielleicht ist das ein Punkt, wo Einzelne sagen müssen, wow, da muss ich echt meine Haltung gegenüber bestimmten anderen Menschen revidieren. Dann möchte ich dich bitten, einfach für dich das gleich zu entscheiden. Vielleicht verdammst du dich selbst, weil du merkst, du bist nicht so toll, wie du gerne aussehen würdest als frommer Mensch in der Gemeinde. Dann möchte ich dich auch an der Stelle ganz dringend bitten, entscheide dich doch einfach neu für Jesus, dass du die Beziehung zu ihm vertiefen willst. Er kennt den ganzen Müll, der in unserem Leben auch ist. Aber darum kümmert er sich dann schon. Aber verdamme dich nicht, denn Jesus tut es nicht. Jesus will dich bejahen. Und als Drittes, wenn du vielleicht noch gar keine Beziehung zu Jesus hast. Vielleicht sitzt du hier und denkst so, wow, ich habe mich immer wie so ein Zachäus gefühlt. Habe immer gedacht, der will mich nicht. Dann sage ich dir, Jesus will dich. Und du kannst dich heute entscheiden, dass er in dein Leben kommt. Wir wollen gleich zum Schluss oder anschließend das Abendmahl feiern. Das ist ja für alle Leute gedacht, die sagen, ja, ich bejahe das, dass Jesus für mich gekommen ist, um mich zu retten. Dass er mich gesucht hat und mich gerettet hat, indem er ans Kreuz ging. Und jeder, der für sich sagt, ich bejahe das, vielleicht heute zum ersten Mal, zu dem darf ich das jetzt auch so sagen. Dir und deinem Leben ist heute Heil widerfahren. Dann darfst du diese Zusage in Anspruch nehmen, dass Jesus sagt, es ist gut. Es ist gut. Ich möchte uns bitten, aufzustehen. Wir wollen gleich zusammen dieses Gebet sprechen, was wir häufiger hier am Ende von Predigten haben. Ich möchte am Anfang fragen, ist hier jemand heute bei uns, der sagt, für mich ist es wirklich das erste Mal, dass ich einfach mal sage, hallo Jesus, ja, ich will jetzt heute entscheiden, komm du in mein Leben. Gibt es jemanden, für den das heute gilt? Dann wollen wir für dich besonders beten. Ist da jemand heute unter uns, für den das gilt? Dann lasst uns das alle miteinander bitten, das Gebet, dass wir uns vergegenwärtigen, wir sind alle Empfangende, wir sind alle welche, die es nötig haben, gerettet zu werden. Lass uns in der Haltung, das dankbar anzunehmen, nachher auch das Abendmahl nehmen. Und wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen.
Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl einnehmen und ihr dürft, wie wir das jetzt schon häufiger gemacht haben, gerne hier links oder rechts einmal herkommen und das einnehmen. Ich möchte die entsprechenden Personen einmal schon jetzt nach vorne bitten, die das Abendmahl austeilen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr das gerne alleine machen möchtet, euch gegenseitig hinten am Tisch bei der Welcome Lounge das Abendmahl zu nehmen. Und vorher möchte ich einmal den Text vorlesen, auf dem das alles basiert, was wir hier machen. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist der neue Bund Gottes, der mit meinem Blut besiegelt wird. So oft ihr daraus trinkt, tut es, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. So oft ihr also dieses Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer aber auf unwürdige Weise das Brot des Herrn isst und aus seinem Becher trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Darum soll sich jeder prüfen, bevor er das Brot isst und aus dem Becher trinkt. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, genau für uns, für jeden Einzelnen. Danke, dass du so eine unendlich große Liebe für uns hast. Danke, dass du dich entschieden hast zu kommen und nicht bei deinem Vater geblieben bist. Und ich danke dir, dass du deinen Körper, dein Leib hingegeben hast und dass du ihn hast zermartern lassen, damit wir zu dir kommen können. Ich danke dir für deinen Leib, danke, dass du ihn gegeben hast. Ich danke dir für dein Blut, was du für uns vergossen hast, damit all unsere Schuld, alles, was wir mit uns rumschleppen, was uns belastet, dass wir das immer wieder neu zu dir bringen dürfen und dass dieses Blut alles wegwischt und dass nichts mehr zwischen dir und uns steht. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du in die Herzen, in unsere Herzen sprichst. Ja, und dass du einfach gegenwärtig bist. Ja. Danke, dass du gekommen bist. Amen.